Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Es scheint, als hätte die Welt jedes Geschick verloren, Konflikte politisch zu lösen. Nichts zeigt das deutlicher als der Rachefeldzug des Iran gegen Israel. Raketen und Drohnen statt Verhandlungen. Wien war mal Ort der Verhandlungen mit dem Iran. Davon ist man heute meilenweit entfernt. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Verteidigungsministerin Claudia Tanner bei uns im Studio.
Grüß Gott.
Ein Zeitpunkt, wie er eigentlich besser nicht sein könnte. Frau Minister, der Angriff des Iran auf Israel war mehr als ein Alarmsignal für die internationale Staatengemeinschaft. Wie wird es jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht weitergehen?
Ich finde, Sie haben es in Ihren Eingangsworten sehr treffend formuliert. Es scheint so zu sein, dass die Waffen sprechen und es keine Form des Dialogs mehr gibt. Das zeigt auch unser Risikobild. Da war der Titel ja die Welt aus den Fugen und den Eindruck hat man jetzt aktuell auch wieder. Persönlich glaube aber, dass man zurück muss wieder dorthin, dass es nur eines gibt, kein Öl ins Feuer gießen, sondern wirklich auch wieder Deeskalation zu betreiben. Und im aktuellen Fall scheint mir so, dass Amerika dies auch tut.
Ja, aber die Frage ist jetzt, wie wird Israel reagieren? Denn der Iran hat gesagt, für uns ist momentan der Krieg erledigt. Wir haben unsere Ziele erreicht, was immer das heißen mag. Aber sollte es eine Reaktion Israels geben, werden wir militärisch antworten. Wie könnte der Iran antworten?
Wir haben ja gesehen, dass jetzt stundenlang auch die einzelnen Krisenkabinette getagt haben. Da gibt es dann immer verschiedene Optionen auch, wie man damit umgeht. Israel, wie gesagt, hat angekündigt, dass man das sehr massiv auch tun wird. Aber da gibt es mehrere dieser Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist auch wieder von einer Seite gekommen, Krieg ist keiner gewünscht. Ich denke, das, was wichtig ist, und das beraten ja jetzt morgen dann auch die Außenminister, ist eben, dass man wieder, und Sie haben es so treffend formuliert, zu einem Dialog auch kommt. Wir müssen den Blick viel mehr wieder richten auf das Leid der Menschen, das sich in dieser Region tut und dass tatsächlich da ein Zündholz reichen würde, jetzt um zu einem Flächenbrand zu führen. Das darf nicht sein. Und unsere Aufgabe in Österreich, weil die kann man sich ja auch stellen, was sollen wir tun? Sie haben es ja in Ihrer Frage auch gemacht, welche Möglichkeiten das es gibt. Und als Verteidigungsministerin sehe ich es so, dass ich für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher verantwortlich bin und wir daher alles tun müssen, damit wir schnell auf dem Weg zu einem Raketenschutzschild weiterkommen. Weil im aktuellen Fall, man hat es gesehen, 99% der Drohnen und der einzelnen Waffen sind ja abgefangen worden mit diesem Schild. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man da dagegen sein soll, aber das ist ja ohne dies nur der eine Herr von rechts, der etwas dagegen hat, dass wir die Österreicher schützen.
Ja, Sie bringen mich da gleich zur nächsten Frage. Wie gesagt, 99% jener Raketen, Marschflugkörper und Drohnen, die der Iran in Richtung Israel geschickt hat, man muss sich das ja vorstellen, das sind 1500 Kilometer und noch mehr, wurden abgefangen, abgeschossen. Eigentlich waren es nur herabstürzende Trümmerteile, die Verletzte gefordert haben. Israel feiert dieses Vorgehen als Sieg. Wir stehen noch komplett am Anfang eines Raketenschutzschildes. Was würde ein Schutzschild für Österreich bzw. unsere Nachbarstaaten überhaupt bringen?
Also für uns heißt es den absoluten Schutz dann, den wir haben gegen diese Bedrohungen. Und ich habe das Beispiel ja schon mehrfach gebracht. Es ist ja gar nicht notwendig, dass uns jemand angreift, sondern es reicht schon, wenn etwas fehlgeleitet wird, wie es damals in Zagreb auch der Fall war. Und darum müssen wir sehr intensiv weiterarbeiten. Wir haben ja den ersten Schritt auch schon gesetzt in Österreich. Wir haben insbesondere für die kurzen Reichweiten bereits den Sky Ranger, da sind wir europaweit die Ersten, jetzt in Beschaffung auch gebracht, aber es geht um die mittleren und die längeren Reichweiten und da ist es notwendig, dass wir hier gemeinsam eben mit der Schweiz, die Kollegin war ja auch erst letzte Woche da, hier auch einen Schritt weiterkommen.
Erklären Sie uns noch einmal Sky Shield, was ist das, wann wird es kommen, was wird es können und vor allem, was wird es dann im Endausbau kosten?
Es wird einen Schutz bringen der Österreicherinnen und Österreicher, egal wo sie sind, und damit auch der Europäer vor den Gefahren aus der Luft. Das heißt, egal in welcher Reichweite, ob es Drohnen sind oder ob es Kampfflugzeuge sind, was auch immer, wird es diesen Schutz geben. Der erste Schritt ist, den wir gesetzt haben, dass wir hier auf unsere Pandur entsprechende Aufbauten auch bringen. Der nächste Schritt ist die Entscheidung über Iris-T. Es ist der deutsche Kollege Boris Pistorius. Ich hoffe, dass wir das Memorandum of Understanding, das ist der nächste Schritt, jetzt im Mai unterschreiben können und dann Schritt für Schritt eine Schutzschicht nach der anderen auch bauen, um eben mit diesen Bedrohungen umgehen zu können.
Also kein Iron Dome, so wie es die Israelis haben, sondern Austrian Dome. Ja, nach oben hin geschützt.
Es ist jedenfalls dann nach oben hin beschützt. Ich glaube, das sagt es ganz gut. Ja, genau.
Momentan heißt es, sagen alle Militärexperten, sind wir, was das anbelangt, blank. Ja, wir haben praktisch überhaupt keine funktionierende Luftabwehr. Stimmt das?
Na, so ganz so stimmt das nicht, aber steht außer Frage, dass wir im Bereich der Luftverteidigung einfach nachholen müssen. Das ist ja in der Vergangenheit von meinen Vorgängern auch alles abgebaut worden. Aber dass wir im Bereich der Luftverteidigung mit unseren Eurofightern ganz gut sind, das erleben wir leider Gottes 50 Mal in etwa im Jahr. Und es war letzte Woche wieder so ein Vorfall, wo ein türkisches Passagierflugzeug keinen Funkkontakt herstellen konnte. Das war beinahe 12 Minuten lang, wo die über österreichischem Staatsgebiet unterwegs waren. Unsere Eurofighter begleiten sie dann daraus. Das heißt, wir haben sehr wohl Möglichkeiten, aber 99%, so wie es jetzt hier der Fall war, abzufangen, das wird uns jetzt nicht gelingen. Das ist ja, sind ja neue Fähigkeiten, die wir erwerben müssen. Das tun wir nach unserem Plan, auf unserer Mission fort bis zum Jahr 2032. Und man sieht jetzt gerade wieder, wie wichtig das ist. Und darum ist es mir unerklärlich, Sie haben es so gut formuliert, diesen Schutz, was man dagegen haben kann, diesen Schutzschirm zu bauen über Österreich.
Wer ist dagegen? Sprechen Sie es klar aus.
Es ist ja bekannt, dass ich den Namen nicht nenne, der Herr von Rechts.
Okay, ja. Dann noch die Frage zu den Kosten. Was wird Sky Shield im Endausbaustadium kosten und wie wird das finanziert?
Ich würde es einmal so formulieren, was gut ist, das ist eine europäische Initiative auch. Das heißt, die Beschaffung wird schneller gehen und man sieht, wir müssen an Geschwindigkeit zulegen. Es wird auch kostengünstiger und es wird interoperabel. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre das nicht seriös, zu sagen, wohin wir, in welche Größenordnungen wir hier kommen würden. Das, was wir für die mittleren Reichweiten vorgesehen haben im Aufbauplan, das ist ja bereits bekannt. Da sind wir ja bei über 2 Milliarden Euro, die wir investieren müssen. Und es ist auch bekannt, dass wir im Bereich der kurzen Reichweiten investieren werden. Da ist aber auch das gesamte Paket für den neuen Transportpanzer auch mit dabei. All das dient dazu, dass wir den Frieden sichern können, die Sicherheit in Österreich auch wieder garantieren können durch alles, was in der Luft eben passieren kann. Und wie gesagt, das muss nicht nur absichtlich der Fall sein.
Ja, noch eine Frage zum Sky Shield. Welche Länder sind da mit dabei? Mit wem bilden wir da eine Allianz?
Also es ist eine Initiative, die ausgegangen ist von Deutschland und es sind mittlerweile 17 Staaten mit dabei. Es ist auch die Schweiz mit dabei, weil der eine oder andere dann über Neutralität anfängt zu sprechen. Ich meine, Selbstverteidigungsfähigkeit ist wohl einer der wichtigsten Bereiche der Neutralität. Also wir sind hier Seite an Seite, insbesondere natürlich mit der Schweiz auch unterwegs, weil wir sehen, es haben alle Staaten in diesem Bereich Aufhol- und Nachholbedarf.
Wenn ich die Schweizer Kollegin richtig verstanden habe, hat sie gesagt, die Neutralität hört spätestens bei einem Angriff gegen uns auf. Sehen Sie das ähnlich?
Man muss sich verteidigen, dann auf jeden Fall. Also so würde ich das sehen, dass eben die Verteidigungsfähigkeit ja die Kernaufgabe ist. Wie steht es in der Verfassung? Wir müssen unsere Neutralität mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schützen. Das gilt auch für den Bereich eben im Luftraum. Und das tun wir. Das ist halt in der Vergangenheit leider vergessen worden, weil wir uns irgendwie schon auf einer Insel der Seligen gefühlt haben und es halt doch nicht so war wie jetzt, dass wir uns über diese Dinge unterhalten müssen, an so vielen Brennpunkten der Erde.
Ja, als vieles scheint momentan in der internationalen Politik vergessen worden zu sein. Eines ist eben die Diplomatie. Es heißt, es braucht viel politisches Geschick momentan Israel von einem Gegenschlag gegen den Iran ja, abzubringen. Was glauben Sie, was passieren wird?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man eben die Diplomatie widersprechen wird. Es sind ja in diesen Tagen alle damit beschäftigt, weil man weiß, dass die Gefahr einer Eskalation in dieser Region einfach eine sehr, sehr große ist. Und ich bin Optimistin. Wir müssen von dieser Sprachlosigkeit der Diplomatie wegkommen, die irgendwie schon erklärbar ist, wenn man auf allen Seiten sozusagen auch auf Waffen hat. Aber wir müssen den Blick eben wieder richten auf das Leid der Menschen und versuchen, alles zu tun. Und da arbeiten ja sehr viele auch daran, gerade in diesen Tagen. Wie gesagt, ein Beispiel ist nur eben das Treffen auch der Außenminister.
Ja, Österreich steht an der Seite Israels. Allerdings muss auch dazu gesagt werden, dass der Auslöser dieses neuen Konfliktes ein Angriff Israels am 1. April gegen ein iranisches Konsulat im syrischen Damaskus gewesen ist. Ein Raketen- bzw. ein Luftangriff gegen eine diplomatische Einrichtung. Viele Experten meinen, auch das sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht gewesen. Und die Antwort des Irans war eben ursächlich dieser Angriff. Wie sehen Sie das und wie beurteilen Sie das politisch?
Ich würde weiter zurückgehen. Der Beginn war dieser furchtbare Terroranschlag der Hamas. Das vergisst man das eine oder andere Mal. Was der auslösende Teil war. Völkerrechtliche Bewertungen, die werden getroffen, auch in diesen Tagen. Gehen wird es am Ende darum, dass man wieder zu einem Dialog kommt und dass das nicht eskaliert und nicht andere Staaten eingreifen. Es ist schon ein einzigartiges Erlebnis, das da passiert ist jetzt. Erlebnis ist wahrscheinlich das ist tatsächlich das falsche Wort, aber das ist schon einen Staat anzugreifen auf diese Art und Weise. Und es ist ja bekannt, wie das auch vor sich gegangen ist. Es ist bekannt auch die Anzahl, die massive Anzahl der mehreren hundert Marschflugkörper und Drohnen. Ich glaube, man muss wieder auf den Weg der Diplomatie zurückfinden, weil eine Eskalation folgt auf die andere. Und ich habe dennoch Hoffnung, dass alle erkennen, welche Verantwortung jeder, der mit Diplomatie zu tun hat, gerade in diesen Tagen und Stunden auch hat.
Ja, Österreich war einmal der Schauplatz vieler Gespräche mit dem Iran. Unter anderem die Atomgespräche, die geführt wurden hier im Zentrum von Wien. Da hat sich die russische Spitzenpolitik mit der amerikanischen getroffen. Iranische Vertreter waren es war im Palais Coburg, wo diese Gespräche stattgefunden haben. Ist eine Wiederbelebung der diplomatischen Achse via Wien eigentlich noch denkbar? Und wer sollte das tun?
Es finden ja immer wieder Friedensinitiativen auch statt. Wir haben jetzt natürlich aktuell den Blick in den Nahen Osten gerichtet. Aber wenn man gerade, wir haben über die Schweizer Kollegin gesprochen, da ist eine Friedensinitiative im Gange, was die Ukraine auch anbelangt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auf so viele Brandherde oder Krisen vor uns haben. Und am Ende ist es schon die Aufgabe der einzelnen Organisationen, der einzelnen handelnden Personen, sich auch darum zu bemühen. Und ich glaube, wenn der Zeitpunkt auch da ist, dass durchaus auch Österreich hier eine Rolle spielen wird. Wir tun es ja auch schon. Wenn man ganz an den Beginn der Konflikte zurückdenkt, dann hat ja unser Bundeskanzler damals vor der Ukraine auch beide Seiten sozusagen, Seiten gibt es ja da keine zwei, aber besucht und mit diesen gesprochen. Ist durchaus meiner Meinung nach nicht richtigerweise dafür auch getadelt worden. Aber dort müssen wir wieder hin. Mir ist schon klar, dass das zum jetzigen Zeitpunkt, wo man sich eher jeweils mit den einzelnen Optionen auch befasst, wo insbesondere Israel das tut, ja, sich befassen muss mit den Optionen, wie man darauf reagiert, dass man hier wahrscheinlich eher im Hintergrund die Gespräche führen muss, als zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir so viel an Waffengewalt sehen, das auf großer, offener Bühne auch tun kann.
Ja, Wien ist ja ein UN-Standort. Wir haben die UNO-City, wir haben hier die OSZE. Wenn man sich die internationale Lage so anschaut, hat man fast den Eindruck, dass der Begriff des Blauhelms, der Autorität durch Blauhelme, praktisch abgeschafft worden wäre in den vergangenen Jahren. Wird es eine Wiederbelebung dieser Blauhelm-Initiativen geben? Österreich war ja immer recht führend bei den Auslandseinsätzen, jetzt allerdings nicht mehr.
Na, wir sind noch immer führend. Wir haben jetzt in diesen Tagen gerade 60 Jahre Einsatz Zypern auch wieder gefeiert. Das war ja furchtbar damals. Da hat es ja auch einen Vorfall gegeben, wo 3 österreichische Soldaten damals ums Leben gekommen sind. Wenn man sich die Anzahl der österreichischen Soldatinnen und Soldaten anschaut, die jetzt in den einzelnen Missionen unterwegs sind, dann sind das über 1200. Natürlich mit einem Schwergewicht am Westbalkan, weil auch dort weiß man, dass das alles andere als eine stabile Region ist. Und dann auch im Libanon, wenn man schaut, wie unsere Soldaten und wie viel Zeit die gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt in den Scheltern, in den Schutzräumen verbringen müssen. Diese Zahl der bis zu 1200 Soldatinnen und Soldaten, das ist zum jetzigen Zeitpunkt mehr in friedenserhaltenden Missionen, als zum Beispiel Deutschland im Einsatz hat. Also wir brauchen uns hier nicht zu verstecken, und ich bin überzeugt davon, wenn es entsprechende Mandate, weil das ist ja immer die Grundlage, egal von welcher der internationalen Organisationen es gibt, dann werden wir auch weiterhin unsere Verantwortung wahrnehmen. Das haben wir auch jetzt getan bei der Mission Aspides, wo wir 2 Offiziere auch entsandt haben. Da sieht man ja auch dort, ist es eine Krisenregion, wo die Houthi-Rebellen dafür sorgen, dass wir das auch persönlich spüren in Österreich, wenn Lieferwege eben auch nicht mehr so funktionieren. Das ist ein kleines Beispiel, aber der Beitrag, den wir österreichischen Soldatinnen und Soldaten leisten, das ist durchaus ein großer.
Österreich war auch am Golan tätig, über Jahre hinweg. Die sind aber dann abgezogen worden, weil die Mission zu gefährlich wurde. Jetzt ist der Golan möglicherweise wieder direkte Kampflinie. Ist es denkbar, dass es ein Comeback der österreichischen Blauhelme auf den Golanhöhen geben könnte?
Also muss ich immer anschauen, welche Mandate es dazu gibt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, wenn man in einer Mission ist, hier auch gemeinsam hineingeht und dann gemeinsam mit den anderen Partnern auch hinausgeht. Das ist auch eine Frage, wie glaubwürdig man ist. Das war in der Vergangenheit ja nicht immer so, wenn man da zum Beispiel an den Tschad auch denkt. Das ist immer ein Abwägen dessen, wo man natürlich schauen muss, dass die Sicherheit auch der Soldatinnen und Soldaten gewährleistet ist. Aber das sind friedenserhaltende Missionen, die man aufgrund eines Mandates mit anderen Armeen auch betreibt. Und dass wir, wie gesagt, in der Vergangenheit und in der Gegenwart und mit Sicherheit auch in der Zukunft einen großen Beitrag leisten, das steht, glaube ich, außer Frage.
Ja, jetzt ein großer Sprung zurück in die österreichische Innenpolitik und nach Tirol. Ein nicht sehr erfreuliches Ergebnis für die ÖVP. Der ehemalige Staatssekretär Turski ist dort ziemlich krachend abgestürzt. Was ist los? Und war das eine extreme Fehlentscheidung, Herrn Turski nach Innsbruck zu schicken?
Also ich habe ihn als Staatssekretär kennengelernt, als sehr kompetenten Staatssekretär im Digitalisierungsbereich, wo er sehr vieles auch weitergebracht hat. Ich schätze ihn auch sehr. Aber das Ergebnis, das ist halt auch Diplomatie.
Ja, Diplomatie, aber
Demokratie.
So. Ja, ist das vielleicht auch ein Warnschuss in Richtung ÖVP im Hinblick auf Europawahl und auf die Nationalratswahl im Herbst?
Ich glaube, dass man einzelne Wahlgänge nicht wirklich miteinander vergleichen kann, aber steht außer Frage, wir stehen in einem Superwahljahr und wir sollten uns denjenigen hinwenden, ich habe mir da vorhin versprochen, aber ist tatsächlich so, das ist Demokratie, dieses Ergebnis, ob es mir jetzt oder uns jetzt gefällt oder nicht. Und ich glaube, der richtige Weg ist der, dass wir uns wieder den Wählerinnen und Wählern auch zuwenden, dass wir die Dinge, die wir machen, erklären, sodass sie auch verständlich sind, um Vertrauen werben. Ich meine, wir haben an der Spitze unserer Republik mit Bundeskanzler Karl Nehammer einen, der einen Plan hat mit 3 wichtigen Säulen: Leistung, Familie und insbesondere Sicherheit, über das wir uns auch unterhalten haben. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die Menschen da zu uns auch noch holen nicht nur können, sondern müssen. Denn wir dürfen nicht die Zukunft unseres wunderschönen Landes von Österreich den extremen Rändern überlassen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich sage, gerade für meinen Bereich als Verteidigungsministerin haben wir so viel weitergebracht wie niemand meiner Vorgänger. Und wir haben auch einen sehr genauen Plan. Wir haben über den Aufbauplan gesprochen, auch wo es hingehen soll. Das aber alles nicht zum Selbstzweck, sondern wie gesagt für die Sicherheit am Ende des Tages von uns allen, dass wir in Frieden leben können auch weiterhin und dass das unsere Kinder und Enkel auch tun können.
Also noch keine Alarmstimmung innerhalb der ÖVP angesichts des dramatischen Ergebnisses bei der Innsbruck-Wahl?
Ich glaube, dass es gerade, das gilt für viele Bereiche, wenn man den Eindruck hat, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, vielleicht auch die politische, dass einem dann nur eines hilft, gründlich zu analysieren und dann weiter mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten.
Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Das war Verteidigungsministerin Claudia Tanner zu den Vorkommnissen in Israel und in Nahost, aber auch zu dem dramatischen Ergebnis der Wahl in Innsbruck.